Wenn er dann sechs Mal am Olympiastadion vorbeikommt, ne? Und denkt er, die haben ganz schön gebaut, 1972.
Das Bayerische Jahr. Denk- und Merkwürdigkeiten anno 2017. Die weiß-blaue Silvesterrevue.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zum Bayerischen Jahr 2017. Denk- und Merkwürdigkeiten, die Geschichte geworden sind. Ich bin der Rudi Küffner und ich freue mich auf den Handstand-Lucky, auf Minister Alfred Dick und sein Molkepulver. Wir werden lachen über den Friedel Fesel und über die Kuh mit dem schönen Euter. Gruselig wird's beim Mord in Hinterkaifeck und beim Rhein-Main-Donau-Kanal. Wir treffen Karl May und hören saugute Musik von der Spider-Murphy-Gang. Eine Stunde lang in unserer Sendung Das Bayerische Jahr. Was fällt uns ein, wenn wir an 1977 denken? Ja, dass wir alle viel jünger waren, aber auch Miniröcke, Hippiejacken aus Afghanistan und, oh ja, die Nackerten im Englischen Garten zu München. Und was hat man damals im Radio gehört? Bata Illich mit der Balalaika auf Jamaika oder Marianne Rosenbergs Marleen, eine von uns beiden muss jetzt gehen. Ansonsten natürlich die Stones, Pink Floyd, ABBA, Boney M. Der Deutschrock? Fehlanzeige, bis eine geile Band aus München die Szene aufmischt. Rock'n'Roll auf Burisch. Die vier von der Spider-Murphy-Gang.
Eigentlich fangen die vier von der Spider-Murphy-Gang ganz konventionell an, als englischsprachige Coverband von gängigen Rock'n'Roll-Nummern. Franz Trojan, der Schlagzeuger, erzählt, warum die Band dann von Englisch auf Bayerisch umschwenkt.
Das kam eigentlich aus dem Haus des Bayerischen Rundfunks in Form von Georg Kostja. Der hat damals die Sendung Rockhaus erfunden. Und irgendwann kam er und sagte, pass auf, ich brauche einen Rockhaus-Song, also eine Titelmelodie, die muss aber bayerisch sein. Und das war das erste Mal, dass wir einen bayerischen Song gemacht haben. Das war Günter Siegel, der hat einen Rockhaus-Song gemacht, Rockhaus, auf bayerisch. Und da haben wir gesehen, das funktioniert ganz gut. Das ist fast wie englisch-bayerisch, so, ne? Von der Aussprache her.
Günter Siegel, der 1977 die Band zusammen mit Gerhard Gmell alias Barney Murphy gründet, ist im Nachhinein gottsfroh, dass Georg Kostja ihn nötigt, auf bayerisch zu singen.
Ich sage immer, Schreckliches ist passiert. Er hat uns quasi gezwungen, bayerisch zu singen. Und wir haben es dann probiert. Wir sollten den Rockhaus-Titelsong machen. Und das war dann der Rockhaus-Song. Und ich habe schon gesehen, also eigentlich in der eigenen Sprache kann man sich schon besser ausdrücken.
Das Problem ist nur, während die Spider-Murphy-Gang im Bayerischen Rundfunk rauf und runter läuft, interessiert sich erst einmal keine bayerische Plattenfirma für die erste Rock'n'Roll-Band in bayerischer Mundart.
Die haben gesagt, na, bayerisch ist scheiße, das verkauft ihr nie und es ist alles krank, was ihr da macht und so. Also Ariola, wie die alle hießen, in München alte Plattenfirma. Und eine Kölner Plattenfirma, die EMI Electrola, die hat das toll gefunden. Weil die hatten schon irgendwie Erfahrung mit so Mundartmusik, so Blackfills und was sie alles gemacht haben. Die haben gesagt, dann mach's ruhig eine Platte, schauen wir mal, was da passiert. Ne? Und da haben wir unsere erste Platte gemacht, Rock'n'Roll Schuhe. Und da haben wir irgendwie dann gleich 50.000 Stück verkauft. Das war der Hammer damals, so viele Platten zu verkaufen, ne, für eine bayerische Band.
Von da an geht die Spider-Murphy-Gang ab wie eine Rakete, angetrieben durch die bayerische Mundart.
Die zweite LP war Dolce Vita. Da haben wir 1,5 Millionen Stück verkauft. Muss ich mir vorstellen. Wir waren in Deutschland, Österreich, Schweiz, sogar in Belgien und Holland und so. Waren ja unsere Platten auf Nummer 1.
Die Band ist ausgebucht. Die Spiders treten sogar in der DDR auf.
Also ich habe gehört, dass bei der ganzen Aktion der Franz Josef Strauß irgendwie beteiligt gewesen wäre. Da gab es ja damals den Milliardenkredit. Und in dem Rahmen muss anscheinend mal unser Name gefallen sein bei solchen Verhandlungen, die er da geführt hat. Ne? Und das habe ich halt gehört, dass das quasi so der letzte Auslöser war, dass das mit uns geklappt hat. Das war richtig aufregend, die DDR-Tournee. Kann ich mich erinnern, wir waren da gespielt, glaube ich, Karl Marxstadt oder so. Da kamen die Metzger blutüberströmt aus den Läden und haben uns umarmt und schön, dass ihr da seid. Und war ein super Gefühl, weißt du so. Ne?
Und dann kommt sie.
Skandal um Rosi.
Und wieder steht der Bayerische Rundfunk als Pate des Erfolgs da. Diesmal aber eher ungewollt. denn Rosi darf im BR erstmal nicht gesendet werden. Woraufhin die Fans die Plattenläden stürmen und die Verkaufszahlen für Spider-Murphy-Songs in die Höhe schnellen lassen.
Allein das Wort Rosi und Bordell, da denkt natürlich auch jeder gleich an Spider-Murphy-Gang, die ja auch passenderweise gestern in Nürnberg aufgetreten sind.
Ende der 80er Jahre gehen dann plötzlich die Verkaufszahlen zurück. Andere Stilrichtungen sind erfolgreicher. Es kriselt. Schlagzeuger Franz Trojan fliegt aus der Band und versumpft. Der Rest der Gruppe feiert nur noch in Bierzelten große Erfolge, immerhin. Die Songs der Spider-Murphy-Gang aber überleben die Band und gehören heute zum Kulturgut Bayerns.
Das war wilde Zeit damals, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, wir waren da unterwegs. Das sollte jeder Musiker mal erleben. Jeden Tag war irgendwo Party und feiern und lustig sein. Es war eine tolle Zeit.
Skandal um Rosi. Nummer schon unter 32, 16, 8. Herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Und draußen im Hotel d'Amour langweilen sich die Damen nur, weil jeder den die Sehnsucht quält. Ganz einfach großes Nummerbett. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich die Füße platt. Skandal, Skandal im Sperrbezirk. Skandal, Skandal im Sperrbezirk. Skandal, Skandal um
zwischendrin, liebe Hörerinnen und Hörer, ein kleines Sammelsurium von Denk- und Merkwürdigkeiten des kommenden Jahres.
13. September 1617, vor 400 Jahren.
Auf der Festung Marienberg stirbt Julius Echter von Mespelbrunn. Ein Heiliger für die einen, ein religiöser Eiferer für die anderen. 44 Jahre herrscht er als Bischof in Würzburg und Herzog in Franken, lässt Juden vertreiben und angebliche Hexen verbrennen. Wer sich nicht vom lutherischen zum katholischen Glauben bekehren lässt, für den ist kein Platz in Mainfranken. Echter lässt etwa 300 Kirchen bauen, aber auch ein kolossales Gebäude für die Würzburger Universität. Und er ruft eine einzigartige Stiftung ins Leben für
allerhand Sorten Arme, Kranke, unvermutliche, auch schadhafte Leut, die Wund- und andere Arznei notdürftig seien, desgleichen Waisen und dann für rüberziehende Pilgram und dürftige Personen.
Auf dem Gelände des früheren Judenfriedhofs, den Echter skrupellos einebnen lässt, entsteht das Juliusspital als mächtiges Zeichen katholischer Caritas.
15. Dezember 1957, vor 60 Jahren.
Eine Geburt ist der Anlass dafür, dass der Münchner Oberbürgermeister Thomas Wimmer zum Interview in den Bayerischen Rundfunk kommt.
Grüß Gott, Herr Oberbürgermeister.
Bitteschön,
nehmen Sie Platz.
Schön, nehme ich Platz.
Und dann die freudige Nachricht verpackt in allerschönstes Amtsdeutsch.
Aufgrund der Maßnahmen des Statistischen Amts der Stadt München bezüglich der Ermittlung des millionsten Einwohners wurde angegeben, dass am 15. Dezember, also gestern an einem Sonntag, Nachmittag 15.45 Uhr ein Kind männlichen Geschlechts des Herrn Hubert Seehaus, Kaminkehrer und seiner Frau Brigitte, geboren wurde, und zwar in der Privatklinik Herrn Dr. Grüßmann im Pasing, Schmiedwegel 6.
Natürlich gibt's auch ein Geschenk für den millionsten Bürger.
Naja, was kriegt er denn von der Stadt? Wir haben uns vereinbart, dass wir nicht mehr Sparkassenbücher geben, ja, mit 1.000 Mark. Ja.
Die Millionengrenze ist übersprungen, das heißt für München?
Zweifellos sind wir jetzt die größte Stadt im Bundesgebiet schon seit langem.
Wir dürfen Ihnen alles Gute wünschen, danke. Und wir dürfen uns herzlich bedanken, ja, dass Sie gekommen sind.
Und auf den millionsten Dollar geht es auch nicht mehr zusammen.
Ja, danke.
Schön, meine Herren.
Dankeschön. 2. Januar 1967, vor 50 Jahren.
Liebe Zuschauer,
Mit der heutigen 26. Lektion beschließen wir das zweite Trimester unseres Deutschkurses im Telekolleg.
So klingt das 1967 beim BR Telekolleg. Die Bilder sind noch schwarz-weiß, der Moderator im Anzug.
Who's that? Hello, I'm Graham Pascoe.
Unterricht per Fernsehen.
22.000 haben es schon geschafft. Warum nicht Sie? Das nächste Telekolleg kommt bestimmt.
1976 war ich noch jung, 23. Ich saß mit schlaflosen Münchner Taxifahrern in einer Kneipe. Wir hatten schon 3-4 Mass. Vor uns ein Geheimtipp. Ein Liedermacher, angeblich aus Niederbayern. Der Bums war brechend voll, die Stimmung super. Dann sang der Barde, der übrigens oft mehr sprach als sang, und einiges davon werden wir in dieser Sendung noch hören, er sang sein Taxilied, in dem sämtliche Taxler Münchens und ihre Kunden gezielt beleidigt werden als Volldeppen. Wir grüllten uns die Seele aus dem Leib. Wir konnten ja nicht ahnen, dass heimlich eine Schallplatte davon aufgenommen wurde. Die erste vom Friedel Fesel. Ja, da bin ich heute noch stolz drauf, dass ich da dabei war. Und verneige mich vor diesem bayerischen Genie zum baldigen 70. Geburtstag.
Jetzt spiele ich ein hektisches Lied. Das heißt vom Mu in die Otterbrunner Straße, also vom Zentrum nach Rammersdorf. Und man sieht da schon, dass das ein kurzes Lied ist, weil es ist nämlich nicht weit. Vorausgesetzt, man fährt den kürzesten Weg, was ja die Taxifahrer immer tun. Über Giersing rüber. Ja. Hallo Taxi, fahren Sie mich bitte schön in die Otterbrunner Straße. Da fahren Sie bitte nicht so narrisch, denn ich hab schon 5-6 Mass. Wenn's geht, den kurzen Weg über Giersing-Martinstraße, weil ich einen kleinen Umweg über Dachau furchtbar hasse. Und ich will auch nicht nach Pasing und auch ungern nach Freimann, weil ich A schon furchtbar müd bin, B es mir nicht leisten kann. Der Innungskopf hat Tür zur Kautag, wart bis dass ich schläf, dann hat er schnell sein Uhr eingestellt auf günstigsten Tarif. Und wie ich in einer engen Kurve mir mein Kopf anhau, davon aufwach und verschlafen aus dem Taxifenster schau, da seh ich schlimme Sachen, die sind schrecklich interessant. Mancher würde viel bezahlen, wenn er das erleben könnte. In Giersing steht ein Fernsehturm beim Arabella-Haus. Und wenn man da links abbirgt, geht's nach Großlappen aus. Dann rechts herum durch Siegestor vorbei an Hellerbrunn. Da siehst du das Schild nach Allach, doch da kümmert sich nicht drum. Vorbei am Dom in Richtung Riem, das kommt dir komisch vor. Seit wann ist Nordbad denn in Giersing links vom Isartor? Doch dann gleich hinterm Waldfriedhof, da kommt ein Krankenhaus. Das ist das rechts der Isar und da kennst dich wieder aus. Über Donnersberger Brücken und durchs Leichtenbergtunnel, dann die Abkürzung nach Solln aus, die ist besonders schnell. Die Ludwigstraße nach Sendling rechts vorbei am Kronibau. Und das alles so nah bei Giersing, daraus werde ich gar nicht schlau. Beim Haus der Kunst in Moosach draus, da stelle ich plötzlich fest, der Bahnhof München-Giersing geht ja durch bis Aubing-West. Doch dann kommt schon der Friedensengel und es fällt mir ein, von da weg bis nach Rammersdorf kann es nicht mehr recht weit sein. Doch zuerst kommt noch der Harras, Milbertshofen und Hochbrück. Und ich hab leise den Verdacht, mein Ziel liegt weit zurück. Auf einmal ist es doch so weit, wir sind in München-Ost. Vom Mu bis Otto-Brunner Straße fragst nicht, was sowas kostet. Die Strecke 14 Mal fahren müssen, bis ich den Text kenne.
Die teuerste Wasserleitung Deutschlands mit angeschlossener Landschaftsverwüstung oder der Traum Karls des Großen von einer Verbindung zwischen Main und Donau, verwirklicht vor 25 Jahren. Teuer war und ist er, der Rhein-Main-Donau-Kanal, viel teurer als geplant, 2,5 Milliarden Mark damals. Feierlich eingeweiht im September 1992, durchpflügt er seitdem die Landschaft zwischen Bamberg und Kelheim. Traum oder Albtraum? Wie bei vielen Großprojekten scheiden sich die Geister.
Wie haben Sie sich damals gefeiert? Ministerpräsident Alfons Goppel machte bei der Kanaleinweihung 1992 klar, dass die CSU-Staatsregierung in Bayern auch die Ökohosen anhat.
Ich meine nur, sind alle hier von der Finanz, von der Bauverwaltung, von der Bundesbauverwaltung, von der Straßenverwaltung, von der Ökologie, von all jenen Öko-Leuten, die gar nicht wissen, was Öko heißt. Aber wir sind hier zu Hause und das ist das Oikos. Dies ist unser Haus, die Wasserstraße und alles, was sich darum und daran bewegt. Hier sind wir, die ausgesprochenen Hauskenner, die Ökologen-Katexogene.
Und weil sie sich in ihrem Freistaat nicht von irgendwelchen Naturschützern dreinreden lassen wollten, wurde der Kanal durch die Landschaft betoniert. Gegen jeden Widerstand. Viel Feind, viel Ehr hätte man meinen können, wenn man heute die Stimmen aus der Bauzeit hört.
Ein Betonkanal zerschlägt das Naturparadies. Süddeutsche Zeitung.
Das dümmste Projekt seit dem Turmbau zu Babel. Volker Hauff, SPD, Bundesverkehrsminister.
Altmühltal als Schlachtfeld. Donaukurier Ingolstadt.
Bis in die Satiresendung Scheibenwischer schafften es die Kanalbauer sogar.
Der Kanal, der nährt ein paar Dutzend Männer.
Ja, das glaube ich schon, ein Millionendefizit.
Milliarden. Denken Sie ein bisschen großzügiger mit.
Ja, ich grüße Gott, Herr Staatsminister Jaumann. Hier Zeisal Warstedt von der Rhein-Main-Donau AG. Ich wollte nur sagen, der neue Diätenscheck ist wieder angekommen, gell? Ja. Ja, ein mehrstelliger Betrag, gell?
Vor allem die unwiederbringliche Zerstörung der Natur durch die massive Betonrinne ließ die Umweltschützer verzweifeln. Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, hat damals bitter bilanziert.
Die Flüsse hören auf, in diesen Abschnitten als Flüsse zu existieren. Aus den Blumenwiesen wird, wenn überhaupt, dann maximal EG-Einheitsgrün. Häufig werden Maisäcker werden oder Industrie- oder Gewerbegebiete. Das heißt, die ökologischen Verluste sind gewaltig und sie können durch nichts ausgeglichen werden.
Eine Schlagader für die Güterschifffahrt sollte der Kanal werden. Doch im Leben und bei Wasserstraßen kommt es oft anders als gedacht. Denn heute hat der Kanal vor allem zwei Aufgaben. Fahrbahn für Touristenschiffe und Wasserleitung. 1500 Kreuzfahrtschiffe pendeln jährlich auf der Route, die nie für sie gedacht war. Und als Wasserleitung hat sich der Kanal bewährt. Das notorisch trockene Franken wird mit Wasser aus der Donau versorgt, über die wahrscheinlich teuerste Wasserleitung Bayerns.
Also exorbitant diese Froschschenkel. Exorbitant. Das sind Einheimische aus dem Donautal. Wird es aber nicht mehr lang geben. Weil wenn wir hier durch den Kanal durchgebrochen sind, bis Vilsbiburg, können Sie unsere Frösche vergessen. Und Importfrösche mag ich nicht.
Ich gebe zu, ich habe geweint, heimlich, im zarten Alter von 11 Jahren im Kino, als in Winnetou 3 der edle Indianer in den Armen seines Blutsbruders Old Shatterhand stirbt. Die Romane von Karl May, das war meine Welt, damals hat man noch gelesen. Lassen Sie uns also eine Friedenspfeife rauchen, ja, damals hat man auch noch geraucht, auf den 175. Geburtstag des Schöpfers von Karabenemsi. Der war nämlich wegen enger Verbindungen zum bayerischen Königshaus gern und oft in München. Karl May, empfangen wie ein Weltstar.
Die rohling Prärie lauch im Mittagssonnenglanze. Hügel auf Hügel, mit dichten Große, dessen Halme sich im leisen Winde bewegten. Bewachsen, glich sie einem Smaragdsee, dessen Wellen plötzlich erstarren mussten. In dieser grünen Einöde schien es kein Lebewesen zu geben.
Das Buch Der Schatz im Silbersee von Karl May beginnt mit dieser Szene. Und wäre sie nicht schon vorher seiner Fantasie entsprungen, hätte sie ihm am 3. Juli 1897 einfallen können, als er sich bei einer Bootsfahrt auf dem Starnberger See erholte.
Oh, herrlich! Diese Weide, diese Ruhe,
Nun, Herr May, ich bin gespannt, was Sie sagen werden, wenn Sie erst München sehen. Die Kulturstadt. Also, Sie werden staunen.
Und Karl May staunte. Doch weniger über die Kultur. Davon bekam er nicht viel zu sehen. Schon am ersten Abend seines Besuches erkannte ihn ein Buchhändler auf der Straße und ließ die Nachricht in die Zeitung setzen. Und mit der Ruhe war es schlagartig vorbei.
Haben Sie es schon gehört? Der Karl May höchstpersönlich ist in der Stadt.
Ja, freilich, im Hotel Treffler in der Sonnenstraße, so ja wohnen.
Am Morgen darauf strömen die Menschenmassen zum Hotel.
Am anderen Mittag hatte ich schon über 600 Briefe und Karten mit Besuchsanmeldungen.
900 Münchner rücken ihm an jenem Tag aufs Zimmer. Unten auf der Straße warten Tausende von Fans auf sein Erscheinen. Die Sonnenstraße ist ein wogendes Menschenmeer. An Durchkommen ist nicht zu denken. Der Trambahnbetrieb kommt vollständig zum Erliegen.
Ja, was soll denn das?
Da greift die Stadt ein.
So geht's auf Zeit, auseinander! Los, 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 auseinander!
Mit Wasserschläuchen treiben herbeigerufene Arbeiter die Fans auseinander.
Da riss ich aus.
Karl May reiste ab. Doch ganz unangenehm war ihm der Rummel um seine Person wohl nicht. Denn schon ein knappes Jahr später war er wieder da. Und die Münchner gründeten aus Begeisterung darüber gleich den Münchner Mai-Club. Erst 70 Jahre später schafften es die Beatles mit ihrem Besuch, die Münchner wieder derart in Ekstase zu versetzen. Der Trambahnverkehr wurde durch sie jedoch nicht beeinträchtigt.
Das Lied hat der Paul McCartney komponiert, sein gebürtiger Niederbayer. Das wissen die meisten nicht. Ich meine, der Cartney-Balle, der ist schon später dann einmal hinübergegangen nach England. Ja, der hat da auch so Musik gemacht, in der Kapelle mitgespielt. Habe ich einen Balle zu ihm gesagt. Für uns war das der Cartney-Balle.
Zweimal umgezogen ist einmal abbrennt. Diesen Spruch kennt jeder, der schon einmal die Adresse gewechselt hat. Kisten, Kästen, Chaos und mit den Nerven am Ende. Ja, dass es auch anders gehen kann, hat vor 25 Jahren ein Großaufgebot beherzter Spediteure bewiesen. Immerhin ging es in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1992 darum, den kompletten Flugbetrieb München-Riem zum neuen Großflughafen Franz Josef Strauß zu verlegen. Logistik hieß das Zauberwort und die Welt staunte. Eine perfekte Blaupause auch für neue Flughäfen dann in Bangkok oder Athen.
Ich bin Ihr Kapitän Peter Senn auf diesem Letztflug Ex-München-Riem. Wir verlassen diesen Flugplatz Riem mit einem tränenden Auge. Dieser Flugplatz stand für Nostalgie, für das Alte, für Romantik.
Gut gegangen, Autobahn. Das letzte Stück haben wir zwei Kurven gehabt. Da haben wir mitlenken müssen hinter, aber sonst ist es einmal frei gegangen.
Wenn jemand aus Kanada ankommt, wo kommen die an?
Im C, Ankunftsbereich C.
Ankunftsbereich C, immer?
Über C immer, ja.
Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich finde es unmöglich, dass ein neuer Flughafen nicht mal genügend Gates hat, dass man in der Außenposition weit draußen landet und eine halbe Stunde mit dem Bus fahren muss. Das kann ja nicht Sinn eines neuen Flughafens sein.
Ich bin übrigens nicht der Pferdl, weil vorhin einer gesagt hat, Pferdl, du musst unbedingt das Taxilied spielen. Und Pferdl, das ist was ganz was anderes. Pferdl ist sowas, wo galoppiert. Ne? Und Pferdl heißt deswegen Pferdl, weil es auf der Erde ist. Darum heißt es Pferdl. Wenn es in der Luft war, heißt es Pfluftl.
Das bayerische Jahr 2017. Die Jubiläen und Jahrtage. Hier wieder eine kleine Auswahl.
Vor 500 Jahren.
Der Petersbergstollen wird angeschlagen und damit beginnt die Geschichte des Salzbergwerks Berchtesgaden.
Um an das Salz heranzukommen, trieben die Menschen mühsam von Hand kilometerlange Stollen ins Gestein.
Berchtesgaden ist selbstständige Fürstpropstei. Erst 1816 fällt es endgültig an Bayern. Salzbergbau und Saline werden in die königliche Generalbergwerks- und Salinenadministration in München eingegliedert. Und 1816 kommen auch die ersten Besucher ins Salzbergwerk.
Grüß euch!
Ich bin der Salzi. Und, wie Franzis, hat's euch gefallen? Dann bis zum nächsten Mal. Ab geht's.
Heute gehören Bergwerk und Saline zum Konzern der Südwestdeutschen Salzwerke AG mit Sitz in Heilbronn.
14. Mai 1917, vor 100 Jahren.
In den bayerischen Bistümern wird zum ersten Mal das Fest der Patrona Bavaria gefeiert.
Maria, Himmelskönigin.
Die Marienverehrung in Bayern ist zwar alt, die Altöttinger Madonna aus Lindenholz zum Beispiel ist auf 1330 datiert. Schutzfrau Bayerns, Patrona Bavaria, wird Maria aber erst, als man in Bayern einen besonderen Schutz zu brauchen glaubt, und zwar vor den abtrünnigen Protestanten.
Maria, Himmelskönigin, der ganzen Welt ein Herrscherin.
Kurfürst Maximilian I. lässt die Mariensäule auf dem Münchner Marienplatz aufstellen und die gilt als Mittelpunkt ganz Bayerns.
Du Herzogin in Bayern bist, das Herzogtum dein eigen ist.
1916, in den Wirren des Ersten Weltkriegs, wird die Patrona Bavaria dann offiziell. König Ludwig III. Erbittet vom Papst, Maria zur Schutzpatronin Bayerns zu erklären.
Regier uns mild, Maria, regier uns mild, Maria.
Oktober 1957, vor 60 Jahren.
In Garching bei München wurde der erste deutsche Meiler für friedliche Atomenergie im Rohbau fertiggestellt.
Und jetzt wird er kritisch, das heißt, die nukleare Kettenreaktion wird in Gang gesetzt. Bayerns damaliger Ministerpräsident Wilhelm Hoegner.
Die Anwendung der Kernphysik auf unser künftiges Leben scheint ja, man möchte beinahe sagen, unbegrenzte Möglichkeiten zu haben.
Und auch wenn das Atomei nur ein Forschungsreaktor mit sehr geringer Leistung ist, in der Geschichte der kleinen Gemeinde Garching ist der Meiler ein Meilenstein.
Die Investoren kamen und haben Baugründe gekauft. Damals war das eine Euphorie im Gemeinderat. Garching bekommt zwei Hochhäuser. Also keiner wollte den Weltanschluss versäumen.
Ich erinnere mich noch genau an den Tag, obwohl es über 30 Jahre her ist. Ein strahlend sonniger Tag. Ich saß mit Freunden im Münchner Hirschgarten, dann vertrieb uns ein schweres Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen, mit hochgiftigem Regen, voller Strahlung. Von atomhörigen Politikern verraten und verkauft, dauerte es Tage, bis für uns Bürger die schreckliche Wahrheit ans Licht kam. Tschernobyl. Und der GAU, ein Menetekel, das uns bis heute verfolgt. Ganze Güterzüge mit verstrahltem Milchpulver wurden damals monatelang durch die Gegend gekarrt, hilflos, gewissenlos. Dann trat Minister Alfred Dick vor die Presse, schob sich eine Ladung davon in den Mund und behauptete, schmeckt gut, das Zeug.
Heute Nacht haben die Luftmassen von Norden und Osten her die Grenze Bayerns überschritten und wir haben zum ersten Mal Spaltprodukte in der Atmosphäre nachgewiesen. Das heißt ganz konkret Jod-131 und Cäsium-137.
Erst kam die Wolke, dann die Molke. Fast ein Jahr nach den atomaren Schwaden aus der Explosion des ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl hatte Bayern vor 30 Jahren mit einer weißpulverigen Hinterlassenschaft ein Riesenproblem.
In einer dunklen Maiennacht, beim hellen Mondenschein, da kommt ein Zug gefahren. Was macht
ein Zug voller verstrahlter Molke, herumgeschoben in der Republik wie eine heiße Kartoffel. Die 5000 Tonnen Restprodukt aus der Verarbeitung verstrahlter Milch zu Molke standen zuerst vor der Molkerei Meckle im oberbayerischen Landkreis Rosenheim, fuhren dann weiter nach Bremen, dann nach Lingen im Emsland und parkten schließlich auf dem Kasernengelände im niederbayerischen Straubing.
Es gab durchaus Interessenten, die diese Molke nach Afrika hätten gerne für gutes Geld exportieren wollen. Andere wiederum hielten das natürlich für viel zu gefährlich und waren der Meinung, es müsste als Sondermüll entsorgt werden. Als Zwischenlösung war dann auch daran gedacht, es vielleicht als Fischfutter zu verwenden.
Gunter Grass, der jahrzehntelange Pressesprecher diverser bayerischer Umweltminister, schildert eher peinlich berührt den Molke-Wirrwarr.
Da kommt vor Ort aus Rosenheim mit dem Sock der Dick Alfred. Das ist der Allergescheiterste, der sagt's hier na, wie's geht.
Als Futtermittel ist unbedenklich für Rindviecher und Sei.
Juche! Und schirbt mit großem Appetit ein Liffi voll ins Mai bei der Nacht.
Ich aber nicht, also Brotzeit macht damit.
Rechtfertigte sich Alfred Dick, Schlitzohr aus Niederbayern, vor 30 Jahren bayerischer Umweltminister, und er erklärte, wie es wirklich war.
Ich wollte, weil ich ja sehr praktisch immer die Dinge darstellen wollte und will, bei der Pressekonferenz das demonstrieren. Und hat mir in einer Glasschüssel Molke hinstellen lassen. Und dann ging es darum, ist es nun gefährlich oder nicht. Und dann habe ich einen Teelöffel genommen und habe also dann die Molke also ein bisschen sozusagen probiert, wie man sagt. Und habe gesagt, also so tragisch ist es nicht, wie manche sagen.
Drum war's das Allergescheiteste drin in der Staatskanzlei. Da gab's von in der Früh bis abends bloß nur ein Molkebrei.
Von wegen gelöffelt, hineingetunkt hat er nur. Der Molkeminister Alfred Dick erzählt nach 30 Jahren und ganz exklusiv Zeitzeuge Gunter Krass.
Mit dem Mittelfinger und hat die Molke zwar abgeschleckt, aber vom Zeigefinger, auf dem natürlich nicht sein konnte, wenngleich bis heute nicht geklärt ist, ob die Molke überhaupt kontaminiert war. Es kann auch eine völlig harmlose Molke gewesen sein, die ja eigentlich im normalen Leben als Schlankmacher bekannt ist.
Also hat er beschissen, der Niederbayer Dick, und dabei eine Riesenfreude gehabt. Dicks damaliger Pressesprecher Krass schmunzelt noch heute darüber.
Ja, also eine gewisse Schlitzohrigkeit kann man ihm sicher nachsagen. Und das ist tatsächlich so etwas, was ihn sozusagen auch posthum begleiten wird.
So ein früherer Rittersmann hat sich oft in der Schlacht seine ganze Rüstung verbogen. Doch dem Ritter war das wurscht, er hat sie einfach eine neue gekauft.
Es soll ja Menschen geben, die auf ihren Händen stehen und sogar auf den Händen gehen können, wenigstens ein paar Meter, haben wir alle schon im Zirkus gesehen. Sagte ich ein paar Meter? Wie wär's denn beispielsweise mit 1000 Kilometer, kopfüber, nur auf den Händen, von Bayern nach Rom zum Papst? Unmöglich, sagen Sie? Nicht vor 50 Jahren. 1967 hat es einer gemacht, ein Mann mit der sagenhaften Körpergröße von 1,55 Meter. Wir stellen Ihnen vor, den Handstand-Lucky, eine Legende, oder wie der DJ Ötzi sagen würde, ein Wunder der Natur.
Es gibt Sachen, wenn man die nicht regelmäßig macht, dann verlernt man sie. Handstand zum Beispiel, ewig her. Aber zum Glück gibt's ja YouTube, Handstand lernen.
Ja, und da würde ich sagen, fangen wir direkt an, springen wir direkt ins Thema.
Okay, das ist die Mädi, die zeigt, wie Handstand geht.
Ich würde euch empfehlen, den Handstand mal von unten aus aufzubauen. Also mit den Händen am Boden.
So, und jetzt, Mädi, stellen wir uns einmal vor, wir machen nicht nur einen Handstand, sondern gehen auch ein Stückel auf den Händen. Und noch ein Stückel und noch eins. Sagen wir von Regensburg nach München. Unmöglich? Nicht für den Handstand-Lucky. Der wettert 1966 in einer Faschingslaune, dass er von Regensburg nach München gehen kann. Auf den Händen. 132 Kilometer. Der 1,55 Meter große Oberpfälzer und deutsche Meister im Turnen macht damit Schlagzeilen. Tritt im Fernsehen auf. Sportschau wird Werbeträger.
Und bin dann anschließend, ein halbes Jahr später, auch wieder von Regensburg weg, vom Domplatz, von Regensburg nach Rom bis zum Vatikan.
Am 21. April 1967 stellt sich der 23-jährige Ludwig Hofmeier, so heißt der Lucky in echt, in Regensburg auf die Hände und läuft los, begleitet von Kameras und Reportern. Incredible, sagt da sogar der Mann aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
But not Lucky Hofmeier of Regensburg, Germany, who plans to walk this way from his hometown to Rome. He's a distance walker.
Ja, und für die Distanz von 1070 Kilometer braucht er 3 Monate.
3 Kilometer, kleine Pause, 5 Minuten, wieder 3 Kilometer, bis ich drunter war, über den Brenner drüber.
wo er dem verdatterten Grenzer kopfüber den Pass zeigt. 200 Paar Wollhandschuhe verschleißt er auf dem Weg in die ewige Stadt. Unterwegs werden er und sein Tross bejubelt, bestaunt eine Runde über den Petersplatz, Audienz beim beeindruckten Papst. Der Lucke ist jetzt weltberühmt.
Ich habe auch ein bisschen Geld verdient und habe das ein bisschen ausgeschlachtet. Ich habe Autogrammstunden gegeben. Ich bin auf die Dächer auftreten heute. Damals meine 100 Mäkel habe ich gekriegt.
Der Lucke schafft's auch auf die Leinwand, als der Schauspieler für einen Kurzfilm krank wird. Als Harlekin verkleidet fährt er Wasserski und stapft auf Hententrepp ab in die Donau.
Aber im Grunde genommen bin ich der gleiche geblieben. Ich bin nicht reich geworden.
Aber es ist ihm immer was eingefallen. In den 70ern betreibt er in der Oberpfalz die legendäre Diskothek Apollo und lockt Stars wie Marianne Rosenberg an. Und in den letzten 40 Jahren ist der Lucke als Antiquitätenhändler unterwegs in ganz Deutschland und im Fernsehen in der ZDF-Trödelserie Bares für Rares.
Und dann kenne ich mich aus, kein Problem.
Und heute, Lucke, wie wär's? Noch einmal ein Handstand auf dem Dach der Walhalla wie damals? Auf YouTube wäre das der Hit. Zur Sicherheit auch angeleint.
Na, das wollte ich nicht. Wenn ich was mache, mache ich es richtig. Ich will doch nicht angeseilt sein. Frei und fertig.
Was sich alles her 2017. Wir haben vieles gesammelt, schräge Sachen im ganz normalen Leben. Zum Beispiel aus dem Jahr 1987.
Am Gründonnerstag um 16.15 Uhr stellt die traditionsreiche Eisenwerkgesellschaft Maximilianshütte MbH im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg beim Amtsgericht Amberg Konkursantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit.
Der Konkursverwalter hat gestern ebenfalls in seiner Not den Betriebsrat eröffnet, dass er zu Maßnahmen schreiten muss, wie Kündigungen, damit also der Betrieb überhaupt fortgeführt werden kann.
Ich bin 54 Jahre, was ist denn das? Wir sind rassend.
Für uns ist alles aus. Wenn wir ausgestattet werden, haben wir fertig, weil uns nimmt kein Mensch mehr.
Die ganze Region ist da. Ich meine, das ist ja eine Sauerei, was die mit uns spinden.
11 Jahre später, am 6. November 1998, folgt der zweite Konkursantrag. Und am 24. September 2002 ist es dann endgültig vorbei mit der Stahlerzeugung.
3. Mai 1987.
Papst Johannes Paul II. Besucht Bayern.
Der Papst ist überpünktlich. Um 9 Uhr und 48 Minuten, ganz genau 2 Minuten zu früh, ist die Maschine der Bundesluftwaffe Nummer 1001 hier in Riem gelandet.
Heiliger Vater, in großer Freude heiße ich Sie, den Nachfolger des heiligen Petrus, mit einem herzlichen Grüß Gott in München willkommen.
Gerne erfüllen wir die Bitte unseres Bruders Friedrich Wetter, dass der ehrwürdige Diener Gottes Rupert Mayer künftig Seliger genannt wird.
Euch alle segne der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. 19. Mai 1987.
Es wird schon gleich Donner, es wird schon gleich Donner.
Innenminister August Lang verkündet auf einer Pressekonferenz einen Maßnahmenkatalog gegen AIDS. Für sogenannte Ansteckungsverdächtige soll es künftig Zwangsuntersuchungen geben, 4-mal im Jahr.
Wir haben 2 problematische Personenbereiche herausgenommen, nämlich die männlichen und die weiblichen Prostituierten und die sogenannten Fixer.
Auch Beamtenanwärter sollen sich testen lassen. Der Maßnahmenkatalog, der später am Bundesrat scheitern wird, trägt die Handschrift von Staatssekretär Peter Gauweiler.
Die Tatsache, dass AIDS gefährlicher ist als alle anderen bisher bekannten übertragbaren Krankheiten, spricht ja gerade dafür, dass hier zum Schutz des noch Gesunden schärfere Maßnahmen ergriffen werden als in anderen Fällen. Wir wollen kein Staat von AIDS-kranken Seuchenträgern werden.
Es hilft uns kein Beten vor Herrgott darum. Es hilft das Verhüten mit einem Kondom. Frau, heiler Vater, kauft er solches Kondom. Dann war uns erspart blieb der Gauweiler Sohn.
Ja, davon träumen wir wohl alle. Einen Roman schreiben, der sich millionenfach verkauft, vielleicht sogar verfilmt wird. Nun, der Oberpfälzer Autorin Andrea Maria Schenkel ist das gelungen, mit Tannöd. Seitdem kennt ganz Deutschland die Geschichte der Mordnacht von Hinterkaifeck. In jener unheilvollen Nacht vom 31. März auf den 1. April 1922 wurde eine ganze Familie grausam ausgelöscht. Der Täter wurde nie gefasst, hat seinen Amoklauf mit ins Grab genommen. 95 Jahre XY ungelöst.
Der Friedhof von Waidhofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. 3000 Menschen drängen sich hier zusammen, als die Opfer des grausamsten Mehrfachmordes der bayerischen Kriminalgeschichte beerdigt werden. Der zweijährige Josef Gabriel, seine Schwester Cecilia, die Mutter der beiden, ihre Großeltern und eine geistig behinderte Magd. Heute erinnert ein hoher schwarzer Grabstein an die 6 Opfer, die durch grausame Mörderhand, so die Gravur, ums Leben gekommen sind. In den Särgen liegen Skelette ohne Schädel, weiß der Historiker Dr. Ansgar Reis.
Das ist jetzt wirklich so etwas, wo mir dann auch ein bisschen immer das Schauern kommt. Man hat die Köpfe abgetrennt. Die hat man dann tatsächlich nach München gebracht, also um die dort. Man hat mit der Universität dort kooperiert, die wirklich gerichtsmedizinisch genauer zu untersuchen, also wo die Verwundungen waren.
Die Tat bleibt tagelang unentdeckt. Die Hinterkaifecker gelten von jeher als Eigenbrötler. Dass Besuchern die Haustür versperrt bleibt, ist nichts Ungewöhnliches. Am Samstag fehlt die kleine Cecilia in der Schule, am Sonntag die komplette Familie in der Kirche. Nachdem sich auch am Montag am Hof kein Leben regt, gehen mehrere Nachbarn am Dienstag schließlich gemeinsam nachschauen, erzählt Olaf Krämer vom Internetforum hinterkaifeck.org. In der Scheune machen sie eine grausige Entdeckung.
Beim Hineinlaufen sind sie etwas gestolpert und haben dann da die ersten 4 durch eine Tür abgedeckten Leichen gefunden. Die beiden Alten waren das, die Tochter Victoria und die Cecilia. Und Lorenz Schlittenbauer ist dann weiter ins Wohnhaus eingedrungen und hat dann da die Magd gefunden und den kleinen Josef, der in seinem Kinderwagen erschlagen war.
Der 6-fach Mörder von Hinterkaifeck kennt keine Gnade. Er löscht alles menschliche Leben auf dem Einödhof aus. Bis heute weiß keiner warum. War es Raubmord? Ein politisch motivierter Fememord, wie es einige gab in der Zeit? Wurde der einsam gelegene Hof womöglich als geheimes Waffenlager genutzt? Oder war das Tatmotiv Eifersucht, wie diese Friedhofsbesucherin vermutet?
Erst mal wieder mal unterhalten mit einem Bekannten. Die sagen alle, der Mann war im Krieg und dass der zurückgekommen ist und aus Eifersucht praktisch dann die ganze Familie ausgerottet hat.
Offiziell gilt der Mann der Hofbesitzerin Victoria Gabriel als vermisst. Aber hartnäckig hält sich in der Gegend bis heute das Gerücht, dass er nach Jahren doch noch aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause kam und womöglich völlig ausgerastet ist, als er von der Existenz des zweijährigen Josef erfahren hat. Die Ermittlungen dauern Jahrzehnte. Selbst in den 70er Jahren wird noch nach Augenzeugen gesucht. Am Ende sind über 100 Verdächtige vernommen, 80 von ihnen verhaftet, aber die Tat ist bis heute ungeklärt. Ein Jahr nach der Tat wurde der komplette Hof dem Erdboden gleichgemacht. Einziehen wollte hier keiner mehr. Aber der Mythos Hinterkaifeck ist auch nach 95 Jahren ungebrochen.
Ich denke, dass die Faszination daran liegt, weil der Mord nie geklärt wurde und immer noch spekuliert wird und immer noch die Leute darüber nachdenken, wer denn der Mörder gewesen sein könnte.
Quizfrage jetzt im bayerischen Jahr 2017. Wer ist der berühmteste Volks- und Heimatdichter, der bekannteste Schriftsteller Bayerns? Hochgeschätzt für seine genialen Typologien der Seele dieses Landes, hoch umstritten, weil geifernder Antisemit. Über Ludwig Thoma, dessen 150. Geburtstag ansteht, ist schon vieles, ja wenn nicht alles, gesagt und geschrieben worden. Wollen wir es so ausdrücken. Und wenn er denn nichts anderes in seinem Leben geschrieben hätte, als einen der schönsten aller Bauernschwänke über das Schnellzugabteil erster Klasse von Mitteldinghating über Oberdinghating, Hinterdinghating, Trudering nach München-Ostbahnhof, er wäre trotzdem unsterblich. Hier ist er. Der Landtagsabgeordnete Josef Filser, gespielt von Wastl Witt.
Jetzt bist du im richtigen Viechwagen herinnen. Und die verrollen sie wieder in die Stadt. Ne?
Freile, freile.
Hat dir der alte nicht geklopft, bis du fort bist?
Zahnt hat's wie ein Hausmarder, was?
Und hat dir die Federn ausgerupft. Ja, die kennt die halt, die Spitzbuben Häuptling, die.
Schau ich aus, da Lisi, du.
Sie denkt dir halt, dass ihr in der Stadt drin leicht eine schönere unterkam.
Ja, kein Schierer einmal gewiss nicht.
Wo Holz daheim ist,
das leicht bringt.
Über sowas unterhält man sich nicht.
Ja, so. Hast du ein Geschäft in der Stadt?
Ja, aber kein Schienz.
Wie das?
In meiner Milli hätten sie Wasser gefunden, hat mir der Spiegelmauer geschrieben und das kommt mir spaßig für.
Nein, mir gar nicht.
Super.
In deiner Milch verreckt noch lang kein Fisch.
Und in der deiner Lachen frisch.
Mach nichts, super wird's da. Was.
Und du elendiger Hammerfeldtreiber, du ganz ausgeschämter. Der Kitzinger Jacke hat mir schon verzeiht, wie du ihn ausgeschmiert hast.
Was, ich ihm?
Ja, du ihm, um 100 Mark gut Ding.
Ich ihm?
Du ihm, die 100 Mark, hat er gesagt, die haut er dir vom Buckel runter. 3 Sellen in Stecken müssen dabei hin werden. Und bei 10 Minister rumstehen, das ist ihm ganz wurscht. Er lasst dich umeinander, dass du am Leben verzagest.
Er mich?
Wie er dich ausgehört.
Musst nicht alles gern, weißt. Nach der Handelschaft, da schimpft er jeder gern. Eine Garantie hätte er mich. Ich habe ihm ja durchaus gar keine Garantie gar nicht gegeben.
Der rennt schon wieder von seiner Kuh. Der Kerl ist großartig.
Die sag mal, Seppi, wie hast du das eigentlich gemacht, dass die Kuh so ein großes Auto gehabt hat?
Alles Natur.
Denn, wie hast du das gemacht?
Ich sag dir nachher was. Ja, ja. Wo hast du denn dir in der Million gekriegt?
Ja, da hast du recht. Jetzt muss man auch nicht gekriegt haben, nicht? Wir kamen die zinste Wasser nicht.
Lachen müsst ihr schon, wenn es dir mal erwischt, weißt du, so kauft es Radio.
Ja, es kann ja's gehört.
Gesund mal. Lass dich vermahnen. Unrecht gut geht euch nicht.
Ja, das merkst du aber du auch.
Du Wasserkünstler, du ausgeschämter, du.
Du Kuhautovergrößerer, du.
Was sich sonst noch jährt im neuen Jahr. Kurz und bündig.
18. Oktober 1842, vor 175 Jahren.
Vor dem Bräuberg bei Donaustauf, östlich von Regensburg, wird die Walhalla eingeweiht. Ein prachtvoller neoklassizistischer Tempel hoch über der Donau und zugleich ein Bollwerk germanischer Tradition. Ludwig I. lässt sie erbauen als Ruhmeshalle für bedeutende Deutsche oder zumindest deutschsprachige.
Möchte Walhalla förderlich sein der Erstarkung und der Vermehrung deutschen Sinnes. Möchten alle Deutschen, welchen Stammes sie auch seien, immer fühlen, dass sie ein gemeinsames Vaterland haben. Ein Vaterland, auf das sie stolz sein können. Und jeder trage bei, so viel er vermag, zu dessen Verherrlichung.
Dass der Ruhmestempel ausgerechnet am 18. Oktober eröffnet wird, kein Zufall. Es ist der Jahrestag der siegreichen Völkerschlacht bei Leipzig.
23. Juli 1957, vor 60 Jahren.
Nieselig und kalt ist es, als Bagger beim Torfabbau im oberbayerischen Peiting auf eine Kiefernkiste stoßen. Darin nicht, wie erhofft, ein Schatz, sondern eine Moorleiche, bestens erhalten.
Also ganz schön dreckig und ganz schön alt.
Die schaut gruselig aus.
Wunderschön.
Sehr gut erhalten.
Bisschen eklig.
Die Frau von Peiting Hohen Peißenberg, Rosalinde, wird sie getauft. Eine Schönheit war sie zu Lebzeiten sicher nicht. Ihr Oberkiefer ragt 4 Zentimeter über den Unterkiefer hinaus. Aber wer war die Frau im Wollkleid mit den Lederstiefeln und warum wurde ihr Sarg vor etwa 600 Jahren im Moor versenkt? Darüber wird bis heute spekuliert.
20. Oktober 1967, vor 50 Jahren.
Aus München kommt die erste Sendung Aktenzeichen XY ungelöst.
Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen, das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe Aktenzeichen XY ungelöst, die ich Ihnen heute vorstellen möchte.
Einmal im Monat, freitags um 20.15 Uhr, geht die Nation auf Verbrecherjagd. Erst gibt es Einspieler, dann den Aufruf an die Zuschauer.
Sie, meine Damen und Herren, jeder einzelne von Ihnen kann vielleicht dazu beitragen, dass die Fälle nicht ungelöst bleiben. Die jungen Damen, die hier ihre Anrufe entgegennehmen, bleiben bis 24 Uhr auf ihren Posten.
Vielleicht zuerst in Wien. Teddy Podkorski, wie sieht es aus? Was können Sie uns sagen?
Ja, ich muss Sie enttäuschen, Herr Zimmermann. Wir haben heute relativ wenig brauchbare Hinweise bekommen.
Und bei Ihnen in Zürich, Herr Vetterli, wie sieht es da aus? Was können Sie unseren Zuschauern sagen?
Enttäuschung auch in Zürich, auch bei uns nicht viel los.
Die ersten 30 Jahre moderiert Eduard Zimmermann die Sendung.
In diesen 30 Jahren sind festgenommen worden 566 Mörder, 579 Räuber und 455 Betrüger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, leider ist es schon wieder vorbei. Unser Ausblick auf ausgesuchte Jubiläen und Jahrtage, auf die Denk- und Merkwürdigkeiten anno 2017. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, Glück und vor allem eine eiserne Gesundheit. Dankeschön fürs Zuhören, machen Sie es gut und für Gott.
Bleibt halt gesund und seid sparsam.
Gesundheit vor allem.
Frohes neues Jahr und Gesundheit auf jeden Fall. Es könnte sich auch am Konto ein bisschen was in Schwarze noch tun.
Alles Gute, gut's nice. Prost Neujahr.
Ein gutes Neues und dass man sich nicht allweil so ärgern muss.
Sie hörten Das Bayerische Jahr. Denk- und Merkwürdigkeiten anno 2017. Mit Beiträgen von Rudolf Erhardt, David Friedmann, Sabine Göb, Veronika Lohmöller, Christiane Neukirch, Edith Schowalter und Michael Zametzer. Durch die Sendung führte Rudi Küfter. Technik Daniela Röder. Redaktion und Regie Regina Vandal.
Spiele ich noch das kürzeste Abschiedslied, das es gibt. 2 Tonarten, in A und in D. Das ist ein sehr kompliziertes Lied. A, D.